Herzlich willkommen zum JA-Podcast mit Simon
und Moritz. Heute geht es mal wieder um Weisheiten von Kevin Kelly, Teil 2.
Viel Spaß.
Wann war denn die letzte?
Boah, Digga, keine Ahnung.
Gib mal einen Schätzer ab. Ich gucke dann mal nebenbei nach.
Ich sage Folge 89.
89, okay, das wäre ja noch, ich sag sogar früher. Ich würde sagen eher so Folge 82 sogar. Also.
Okay.
Wir haben auf jeden Fall schon mal, ja. Das ist jetzt wieder, du musst kurz introducen. Es ist ein Buch gewesen, richtig?
Nee, es ist nur ein Artikel. Es ist nur ein Artikel mit einfach Weisheiten aus seinem Leben. Kevin Kelly, schon etwas älterer Mann, sehr für seine Denkarbeit bekannt, würde ich mal jetzt behaupten. Und er hat einfach ein paar Weisheiten rausgehauen zu seinem Geburtstag. Und die haben wir schon mal angefangen, wie soll man sagen, auf uns zu beziehen oder zu sagen, ob die für uns zutreffen oder nicht oder was wir davon halten. Ja. Und das können wir jetzt fortführen. Ich habe nur.
Sehr gerne. Noch es ist die Folge 87 gewesen, also du warst schon deutlich besser als ich.
Oh. Ich habe noch ein paar kleine Sachen. Und zwar einmal, wir haben sehr positives Feedback bekommen für die letzte Folge. Oh. Also so in meinem Resonanzraum jedenfalls. Dafür vielen Dank. Und es gab eine kritische Anmerkung. Moritz soll doch mal bitte nicht immer so von seinem Mikro hin und weg gehen. Das ist immer so unterschiedlich laut, das nervt voll, wenn man das im Auto hört.
Scheiße. Ja. Dann muss ich mich dem wohl mal annehmen und mein Mikrofon mich annähern. So. Dann versuche ich das heute in der Folge mal besser hinzubekommen. Also mein technisches Setup ist einfach insgesamt überstark. Also ihr müsst euch einfach vorstellen, vor mir steht der Jahreszeit oder vielmehr, ja, der Stimmung passend eine Merry Christmas-Tasse, in der sich jedoch keinesfalls Tee befindet, sondern mein Mikrofon, weil es ist nämlich sozusagen der Mikrofonständer und dann befindet sich als Popschutz eine Socke über meinem Mikrofon, die natürlich frisch ist, frisch gewaschen. Nein, es ist auch nur eine halbe Socke, es ist eine kaputte Socke, also es ist noch nicht mal eine, ja, es ist traurig, aber ich freue mich natürlich, wenn ich Kritikpunkte zum Audio höre, die ich tatsächlich mein Verhalten beeinflussen kann und die sich nicht darauf belaufen, dass ich ein neues Mikrofon kaufen muss, aber ja,
das ist top,
ich achte mal drauf, cool, ich habe auch noch eine kleine Sache und zwar würde mich interessieren, Simon als Trash-Kenner, zumindest. Ich weiß nicht, wie viel du gerade dabei bist, aber hast du schon das Sky-Interview mit Jeremy Fragrance geguckt?
Oh nee, aber das ist mir natürlich ein Begriff, der Kollege. Aber das Sky-Interview kenne ich noch nicht.
Und ich kannte ihn vorher auch lose. Also ich kannte nur seinen Namen eigentlich und wusste, dass er so ein bisschen irre ist und Parfüm verkauft. Und ich habe mir dieses Video angeguckt und mein Statement, und das kannst du mir dann beim nächsten Podcast mal reflektieren, ob du das auch so findest, aber ich war erinnert an Donald Trump, weil er wirklich ganz ähnlich offensichtlich ist er überhaupt nicht Politik interessiert und hat zum Glück nicht ganz so viele Auswirkungen, aber er scheint auch so jemand zu sein, der auf eine Frage hin einfach was anderes erzählt, als das, was gefragt wird.
Von sich, Hauptsache von sich.
Von sich aus, ja. Zweitens weiß er, wenn er anfängt zu reden, noch nicht, wo er ankommt. Das ist und wichtig. Ändert auch mehrmals die Richtung. Und es ist einfach so ein hyper-selbstbewusster Typ. Einfach so arrogant zu dem Level, wo er quasi wieder sympathisch wird. Oder beziehungsweise nicht sympathisch, aber zumindest funny. So, wo es schon wieder so lustig ist. Die Sky-Interview ist ganz interessant, weil die Journalistin ihn quasi die ganze Zeit versucht, zu Sportevents zu befragen, logischerweise. Also es geht auch so ein bisschen darum, was er in seiner Kindheit gemacht hat und was er jetzt für einen Sport verfolgt.
Ist das, wo er am Ende zu ihr sagt, nee, ich möchte das letzte jetzt nicht beantworten oder irgendwas sagen, sondern ihnen lieber noch ein Kompliment macht?
Ja, richtig.
Ah, okay, dann habe ich das Ende wenigstens gesehen, ja.
Ja, genau, das letzte ist so ein bisschen, da fragt sie irgendwie, was er denkt, wie das Spiel ausgeht, dass er wenigstens einen Spieltipp abgibt, weil vorher hat sie ihn nämlich die ganze Zeit zu Fußball befragt, weswegen sie ihn eigentlich interviewen, aber er erzählt die ganze Zeit nur, dass er keinen Fernsehen geguckt und ja eigentlich schon lange kein Fernsehen mehr geguckt hat und deswegen auch kein Fußball und ihm das eigentlich alles völlig Rille ist und er auch gar keine Ahnung hat von den Vereinen, die dort spielen und er auch gar keinen guten Tipp abgeben kann. Jedenfalls fragt sie ihn dann, ja, jetzt nochmal letzte Frage, Tipp, und dann ist er halt so, warten Sie, ich erzähle Ihnen was viel Interessanteres oder sowas in der Art. Und dann macht er ihr dieses Kompliment. Aber das Video davor ist auch schon hilarious, auf jeden Fall. Kann man sich mal geben. Ja. Mhm. Und ich fühlte mich an Trump erinnert, ja, in einer etwas abgeschwächten Form. Aber ich habe da wirklich das Gefühl, das ist wirklich das Level in den USA. Solche Leute werden dann gewählt. Aber naja, du musst dir mal angucken und sagen, ob das Quatsch ist.
Ich denke ja vor allen Dingen, die Leute von Sky, die müssen ja wissen, also die wussten ja, worauf die sich einlassen. So.
Ja.
Warum lade ich den dann ein und versuche ernsthafte Fragen überhaupt zum Thema Sport
und warum
zu
macht man nicht so ein Gag-Interview, meinst du?
Genau. Warum macht man das nicht gleich komplett auf lächerlicher Basis?
Das stimmt, das kann man sich fragen. Das ist natürlich was du dir als Medienwissenschaftler fragen kannst. Ist natürlich viel höher qualifiziert, aber ich finde, es hat zumindest auch so ganz gut funktioniert. Also ich glaube schon, dass die, also dass es trotzdem halt einfach ein Video ist, wo die sicherlich viel Traction mit irgendwie
generieren. Ja, das ist safe.
Ja.
Wenn es sogar bei dir angekommen ist, der eigentlich nicht so viel Jeremy Fragrance und auch gar kein Sky guckt.
Richtig.
Ja.
Ja.
Naja. Na krass. Schöne Grüße von Nico, soll ich dir noch sagen. Wir haben gerade eben noch zusammen Sport gemacht hier.
Ah, was gab's für Sport?
Heute war Pull. Wir haben ein paar Klimmzüge draußen gemacht. Nice. Dafür musste erst die Stange enteist werden.
Ja. Ja, ist bei dir auch Schnee, richtig?
Ja, bei uns lag richtig Schnee. Also liegt immer noch, ja.
Stark.
Ja, wir konnten ein paar Schneebälle werfen.
Nice. Das ist cool. Ja, auf dem Campus wurden heute auch Schneemänner gebaut und Schneebälle geworfen. Und ich kann dich sportwise auch grüßen von der Hantel, die du mir dagelassen hast, freundlicherweise, an meinem Geburtstag. Die wurde schon in 3 Workouts eingesetzt.
Sehr cool.
Und ist cool. Ich habe ja sowohl so ganz klassische Sachen wie so Arme und so, aber auch so einfach so ein bisschen zum Warm-up, so ich weiß gar nicht, wie der richtige Begriff ist, aber im Endeffekt so ein bisschen Snatches, wenn man die so, wenn man quasi die Hantel dann immer so wechselt.
Ja, das finde ich, das ist eigentlich ganz cool. Das ist meine Lieblingsübung mit Dumbbell. Dumbbell Snatch.
Ja, so geil. Das ist ein sehr cooles Warm-up. Also dafür ist auch 10 Kilo ein gutes Gewicht, um quasi einfach so ein bisschen.
Ja, da hatte ich ein bisschen Angst, dass dir das eigentlich so leicht ist, aber ich war mir nicht so sicher.
Ja, aber ich kann sie halt für viele Sachen verwenden, das ist schon gut.
Mhm.
Und ich habe, wenn ich quasi zusätzliches Gewicht habe, kann ich ja noch die Weste anziehen. Von daher passt schon, ist gut. Okay, danke. Top. Simon stattet mich aus mit Sportequipment, also
ja, das ist schon stark. Dank finanzieller Unterstützung von Jakob Baugmeier war das möglich.
Ja, liebe Grüße an Jakob Baugmeier. Vielen Dank, Jakob, auch an dich. Ja, ist ein gutes Sportding. Naja, aber ja, wie steht's denn mit Kevin?
Ja, Kevin geht's bestimmt gut. Willst du noch irgendwas von deiner Woche droppen? War irgendwas los? Ist was Wildes passiert?
Ich hatte irgendwie eine volle Woche. Ich bin sehr froh, dass sie jetzt um ist, auf jeden Fall. Und es war aber ganz erfolgreich. Und ich hatte heute Morgen Folgendes. Ich hatte heute Morgen ein Bewerbungsgespräch für ein Praktikum, für ein Psychologie-Praktikum in der Psychiatrie. Schön. Bei so einem Prof. Und vorher hatte ich wirklich so ganz, hat geschneit heute, sehr schön, aber deswegen war ganz schön Schneegestöber. Und das Erste, was schon mal passiert ist auf dem Weg zur S-Bahn, ist, dass meinem Fahrrad die Kette rausgeflogen ist. Und ich das dann quasi reparieren musste, was an sich kein Problem war. Aber dann habe ich mir erstmal in der S-Bahn eine halbe Stunde die Hände gewaschen. weil ich natürlich dann nicht bei dem Bewerbungsgespräch mit so schmierigen Händen auftauchen wollte. Dann war das, als ich dann in Halle ankam, war die das Schneegestöber hatte sich so weit fortgesetzt, dass man wirklich nicht mehr, kennst du es, wenn du so an dem Punkt bist, wo es quasi so viel Mattschnee rumliegt und so viel Schnee in deine Augen kommt, dass du eigentlich nicht mehr schneller bist, als wenn du läufst. So beim Radfahren, man steht so irgendwie im Sattel und versucht die ganze Zeit irgendwie nicht umzufallen. Da war ich schon irgendwie, die Bahn war schon so ein bisschen spät und ich war schon so ein bisschen im Hustle. Und dann habe ich mir nochmal zu guter Letzt, kurz bevor ich ankam, ist nochmal so ein Laster an mir vorbeigefahren. Und hat nochmal so eine schöne Ladung Mattschnee mir übergezogen. Und dann war ich erst so, also dann kam ich dort wirklich an, war völlig bedient. Hab erstmal einen Kilo Schnee dort in der Eingangshalle gelassen. Aber gut. das war trotzdem, Bewerbungsgespräch war eigentlich voll okay.
Bewerbungsgespräche in Präsenz, du.
Es war also, man muss fairerweise sagen, ich hatte das Gefühl, es hat sich nicht so richtig wie ein Bewerbungsgespräch angefühlt. Es war eher so, er hat mir erzählt, was da so abgeht, ne, was so die Optionen sind, hat mich so gefragt, was ich gerne machen will, aber es war jetzt nicht so, er hat keine klassischen Fragen gestellt, wo ich jetzt extrem viel über mich erzählen muss, extrem viel mich präsentieren muss. Es war dann doch entspannter als gedacht. Aber ja, genau.
Also das war so wann würde das starten? Also wie ist das gedacht?
Das ist nämlich wieder, da kommt die Psychologie durch, weil das wollen natürlich alle. Das ist quasi mein zweites Praktikum. Ich versuche eigentlich nächsten Sommer noch eins zu machen. Und das, wo ich jetzt das Bewerbungsgespräch hatte, ist dann aber erst das Wintersemester danach. Also im Februar 2024. Mega. Und ich muss sagen, das ist auch der krasseste Termin, der am weitesten entfernte Termin, den ich je konkret ausgemacht habe. Weil ich werde nämlich am 12. Februar, glaube ich, um 9 Uhr 2024 in seinem Büro wieder stehen und mein Praktikum beginnen.
Digga.
Mit Impfausweis, hat er gesagt. Das kann ich mir schon mal aufschreiben. Ja.
Schreibst du schon mal auf in deinen Kalender.
Schreib mal auf. Was sich bis dahin alles geändert hat, will ich gar nicht wissen, aber egal. Praktikum ist safe.
Digga, das ist ja so wild.
Ja.
Okay, das heißt, und was machst du im Sommer? Also, wann hast du das gesichert?
Na, das habe ich mir halt noch nichts gesichert und das quasi ist jetzt das Erste, wo ich eingeladen wurde, aber die hatten halt quasi im Sommer nichts mehr frei einfach und die haben quasi erst im, und dann dachte ich so, okay, dann nehme ich es trotzdem natürlich, weil ich E2 machen muss, also es ist ganz, und das war auch, klang auch sehr gut und klang sehr, sehr nice und ich weiß auch, dass die Leute da eigentlich sehr zufrieden sind, die dort Praktikum gemacht haben, deswegen ist schon gut, aber ich will eigentlich in Dresden nochmal eins machen. Vielleicht auch einfach wieder im Uniklinikum und da kann man sich aber erst nächstes Jahr bewerben.
Und was genau machst du da in der Psychiatrie dann?
Also am Anfang läuft man einfach nur dumm rum, aber prinzipiell macht man dann als Praktikant so viel so basic testpsychologische Diagnostik. Also zum Beispiel kann man solche Sachen machen wie gucken, ob es eine Intelligenzminderung gab bei Leuten oder du machst, es gibt natürlich, man ist bei so Gruppentherapiesitzungen dabei, es gibt natürlich auch Gespräche, die jetzt nicht so sehr psychotherapeutisch sind, also die jetzt quasi nicht explizit Teil der Verhaltenstherapie sind und damit kann man da dann schon auch was mitmachen und man kann so strukturierte Interviews zum Beispiel führen, das sind dann solche, das ist dann auch Teil der Diagnostik, also wenn du zum Beispiel fragst, ob jemand eine Depression hat, dann startet man in der Regel mit so einem strukturierten Interview, wo man quasi genaue Fragen aufgelistet hat, die man dann vorliest und die andere Person beantwortet das so durch und dann hat man so eine Vordiagnose sozusagen.
Mhm.
So war es alles. Genau. Mhm. Also es gibt schon relativ viele Sachen, die man machen kann und was ganz interessant ist und was ganz cool ist, ist, dass halt durch diese neue Regelung mit der Psychotherapie und so ist nochmal fester festgeschrieben, was so in so einem Praktikum auch alles drin sein muss. Das heißt, es ist etwas wahrscheinlicher, dass man halt auch wirklich Sachen macht, weil die Leute oder die PraktikumsbetreuerInnen da nochmal, die werden halt nochmal explizit darauf hingewiesen, weil es jetzt so wichtig ist, weil es quasi schon Teil meiner Praxis für meine Ausbildung ist, dass ich dann da nicht nur rumsitze und Kaffee koche oder irgendwie chille. Und ja, das ist ganz nice, weil dadurch hat man mehr zu tun.
Das ist super.
Ja. Naja.
Bei mir war in Bezug auf Praktikum heute auch gleichzeitig Bad and Good News.
Ah.
Ein Praktikumsplatz hat nicht geklappt. Da wollte ich zur Fitness-Bundesliga. Und da habe ich heute nochmal mit denen telefoniert und die hatten eigentlich auch, fanden meine Bewerbung cool und alles und wollten eigentlich gerne das machen, haben aber wirklich keine Position gesehen, wo sie mich noch unterbringen könnten.
Ja, schade.
Und aber schön war es, dass ich jetzt in Hamburg meinen Praktikumsplatz zugesagt habe.
Oh.
Und
cool.
Da mache ich bei Viscom Park Media ein Praktikum.
Was
und die machen
die?
So Imagefilme für, die machen vorwiegend Werbeproduktion für zum Beispiel verschiedene Sportvereine, Eishockey,
cool,
oder Mannschaftsbusse von,
ja,
Fußball oder sonst was.
Ja, cool. Und wann ist das?
Startet im Februar, aber das klären wir am Montag nochmal genau, wann.
Okay, und das ist aber das ist quasi dein sechstes Semester? Oder,
richtig.
Ja, und dann lebst du in Hamburg dann einfach für 3 Monate?
Ja, oder 6,
cool.
Mal gucken.
Stark, das ist mega cool. Ich wollte immer gerne schon mal nach Hamburg wieder. Da komme ich dich besuchen.
Hamburg
war
ist
ewig
schön.
Nicht mehr in Hamburg. Hamburg ist cool, ja. Ist teuer. Ich hoffe, du findest eine Wohnung, aber es ist
ja
cool.
Digga.
Ach, das kriegst du voll hin. Bitte.
Hoffentlich gibt es eine nice WG.
Muss
man jetzt auch langsam mal anfangen zu suchen.
Du hast so Standortfaktor Kosten gespart durch Mitweider. Da kannst du
das
jetzt.
Das ist korrekt.
Kannst du dir mal gönnen. In eine Loft. Das ist ein völlig falsches Bild. Wie man Geld gespart hat. Da kannst du jetzt auch schon mal, da kannst du dir auch mal eine größere Wohnung holen in Hamburg. Jetzt,
ja,
wo du nur studiert hast. Ja.
Das wird jetzt ein kleineres Zimmer. Naja, aber ich glaube, es wird ganz cool. Und das Medienforum ist
cool.
Natürlich durch bei mir. Das war schön, hat alles geklappt, da haben sich alle gefreut.
Ja.
Macht man jetzt so einen Haken dahinter und da ist relativ viel freie Zeit entstanden. Und unser Serienprojekt Stark Fitness, das konnte ich jetzt auch übergeben. Es gibt noch ein paar kleine Schwierigkeiten bei der Übergabe für den Audioschnitt, weil ich zu inkompetent bin oder keine Ahnung, ob es am Programm liegt. Ich habe das noch nie gemacht, da muss man so ganz spezielle Audiodateien irgendwas exportieren und ich dachte immer, ich mache es richtig und jetzt habe ich zum dritten Mal ihm schon was geschickt und immer es fehlt noch irgendwas oder klappt noch nicht. Aber naja, das wird schon noch. Und dann bin ich quasi eigentlich auch aus dem Projekt raus, weil der Schnitt dann durch ist. Da sind meine Aufgaben dann da zu Ende. Und jetzt kann ich mich auf die Midnight-Show-Sachen konzentrieren, die wir jetzt drehen werden nächsten Donnerstag. Da geht's nach Berlin. Schöne Grüße an Peter. Wir drehen mit Peter nämlich in Berlin.
Ah. Warte mal, jetzt was? Ihr dreht eine Midnight-Show?
Nee, wir drehen nicht die Midnight-Show, sondern wir drehen nur einen Einspieler für die Midnight-Show. Die Midnight-Show an sich findet dann Ende Januar statt, in unserem TV-Studio und da gibt es dann halt, es ist wie so eine Late-Night aufgebaut, leider. Und da gibt es dann verschiedene Einspieler, die einfach zum Thema Social Media dazu eingespielt werden. Richtig.
Da fährst du extra nach Berlin? Boah.
Ja, weil unser Schauspieler Peter wohnt in Berlin.
Man fragt sich immer, wie dann später in so Kinofilmen einzelne Sekunden mit so Millionen kosten, aber wenn du hier für den Einspieler von der Midnight Show schon nach Berlin fährst, die geben auch alle mal viel Geld aus, die Videofilmer. Nee, aber cool.
Ja,
klingt gut.
Das wird schön.
Warte mal, was macht Peter? Sorry, das habe ich jetzt gerade.
Peter spielt für uns einen Influencer.
Ah.
Ja.
Na dann.
Na dann.
Cool.
Ich denke auch.
Da das ist sozusagen jetzt das nächste Projekt.
Das ist das nächste Projekt.
Das heißt, es dann wird doch nicht chilliger.
Doch, na klar, das wird viel chilliger.
Okay.
Und dann darf ich noch Regie führen bei einem Film von Luma Production. Das ist die Firma von Lukas Hohlfeld, mein Assistant vom Team Design vom Medienforum. Schöne Grüße auch an ihn. Und da haben wir heute das Storyboard zusammen fertiggestellt. Und das wird sicherlich auch ganz cool. Das drehen wir auch in den nächsten beiden Wochenenden. Mhm. Also nicht dieses, aber dann danach. Und dann kann ich noch eine Doku endlich schneiden vom Bundesjugend Zupferkaster.
Krass.
Da freue ich mich auch drauf.
Zupferkaster wird mir immer mal auf YouTube angezeigt.
Das ist gut.
Ja, das ist fest in meinen Algorithmus integriert. Gibt's immer mal ein bisschen Zupfmusik.
Ja, das muss man sich auch mal gönnen ab und zu.
Ja.
Ich habe, kleiner Tipp von mir, ich habe letztlich ein sehr schönes Lied wiederentdeckt von einem Gitarristen, der das ist so ganz crappy aufgenommenes Video, der spielt seinen selbst komponierten Song in der Fußgängerzone irgendwo in Deutschland vor irgendeiner random Commerzbank, keine Ahnung.
Mhm.
Und da stehen so übertrieben viele Leute ringsrum. Und das Lied heißt The Rise of the Golden Dragon. Und der Typ heißt Estas Torne. Ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht, aber auf jeden Fall so wird er geschrieben. Ich kann das ja mal unten in der Beschreibung verlinken. Das ist ein sehr schönes Lied auf der Gitarre. Und der geht richtig ab und er hat so ein Räucherstäbchen noch oben in seiner Gitarre stecken. Und er sieht auch passend dazu aus. Also kann man es mir geben.
Ja.
Zum Thema Zupfmusik. Ja.
Ja. Cool, da haben wir jetzt schon zwei Videoempfehlungen hier in unserer Podcast-Folge.
So machen wir das. Wird alles verlinkt. Ihr findet es unten in der Infobox. Boys and Girls.
Infobox. Ich habe das Gefühl, die Infobox ist immer ein bisschen overrated. Aber.
Ich habe die früher nie gefunden. Ich habe bei als dieses YouTuber das immer gesagt hat, das ist alles in der Infobox. Dachte ich immer, es steht einfach unten drunter. Aber meistens war mit Infobox dieses komische Ding gemeint, was da oben sich so, was so eingeblendet wird mit diesem I. Da war ich immer zu dumm früher, um da drauf zu klicken.
Stimmt, das war früher auch so ein Move bei so Technik-YouTubern, oder? Dass sie sowas gemacht, die haben ihren Tisch gefilmt von oben und dann haben sie so irgendwie eine Kamera unboxed und dann haben sie noch so gesagt, klickt hier und dann haben sie so irgendwo hingezeigt, aber es gab keine Verlinkung. Stimmt.
Oh, das hat mich so aufgeregt, sowas. Oder auch bei so Endcards, so hießen diese Autos.
Endcard, wie lange habe ich das nicht mehr gehört? Das war einfach
und dann wurde sich immer irgendwo hingestellt und hingezeigt, wo die Videos sind. Und dann hat das manchmal nicht gestimmt. Der zeigt ja so nach links, wo das Video war rechts.
Ja,
Digga, was ist das denn?
Ja, lost. Aber das ist auch interessant, weil ich habe ja nie solche Videos produziert. Aber man hat einfach so viel konsumiert, dass man komplett in so einem Sprech drin war. Naja.
Ja, das hat er in der Endcard verlinkt halt. Ist ja klar.
Ist klar, Endcard. Ganz klar, was das ist. Naja.
Wild. Aber Kevin Kelly kennt keine Endcards.
Lebt er noch?
Oh, ich glaube schon. Ja, ja.
Bitte. Weil dann ist es ein richtig guter Spruch.
So. ich denke schon, dass der noch lebt. Das sieht gut aus. Er ist 1952 geboren.
Ah, okay. Dann soll er auch noch keine Endcard haben. Das ist wirklich.
Nee. Das wäre unnötig. Ja, cool. Also folgendes: eine Weisheit, mit der wir weitermachen könnten, wäre: Effizienz wird stark überbewertet. Faulenzen wird stark unterbewertet. Regelmäßig geplante Sabbate, Auszeiten, Urlaube, Pausen, ziellose Spaziergänge und Auszeiten sind für Spitzenleistungen jeglicher Art unerlässlich. Die beste Arbeitsmoral erfordert eine gute Erholungsmoral.
Also das ist natürlich was sehr, also I couldn't agree more. Und es ist, ja, also ich bin da völlig bei ihm.
Was machst du denn immer so, um dir eine Auszeit zu nehmen?
Ja,
was machst du für Sabbate und ziellose Spaziergänge?
Ja, also ziellose Spaziergänge tatsächlich, also wenn, das, da komme ich eigentlich, das mache ich eigentlich nur, wenn ich so krank bin, so ein bisschen und dann deswegen keinen Sport machen kann und dann wird ziellos spazieren gegangen.
Same.
Aber ja, Du machst auch,
auch spezielle Dinge, oder? Mit Leuten, die keine Lust haben, Sport zu machen. Also wenn man so Besuch hat und der will keinen Sport machen. Dann man geht muss man halt aber raus. Genau, ja. dann geht man spazieren. Mega random.
Ja. Das stimmt. Also ich muss sagen, mit Leuten spazieren gehe ich schon auch so manchmal, aber quasi so alleine jetzt so für mich, so nach dem Motto, meistens ist es dann halt nicht ziellos. Ich gehe schon gerne dann mal so in irgendeiner Pause oder so, halt sage ich so, okay, ich gehe einkaufen und dann gehe ich noch so einen kleinen Umweg zurück oder so, das mache ich schon. Also vielleicht ist es doch nicht so ganz
true. Das habe ich noch nie gemacht.
Nee, das hätte ich hätte, das für, hätte, da würde ich mir auch Sorgen machen, ehrlich gesagt. Spaß. Nein, das kann man voll machen. Ist empfehlenswert. Hm. Nee, also ich würde aber, also prinzipiell ist das Statement, glaube ich, sehr true, weil man nämlich, glaube ich, sich im Moment mit den ganzen, mit der ganzen Entertainment-Industrie oft und mit diesem ganzen, ich bin am Handy und scroll irgendwo durch, da denkt man dann oft oder kommt dann da raus und ist so, okay, jetzt lege ich das zur Seite, ich muss mal mit meiner Pause stoppen und weitermachen mit dem, was ich eigentlich machen will. Und dann stelle ich aber natürlich auch immer fest, das war eigentlich gar keine Pause. Ich war zwar nicht produktiv, aber es war eigentlich auch keine Pause. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich mein Kopf irgendwie runtergekommen ist. Genauso wenn ich, wenn man nachts oder gestern konnte ich nicht schlafen, habe wirklich vieles probiert. Dann später, ich habe mir einen Tee gemacht, ich habe gelesen. Aber davor, bevor das alles passiert ist, habe ich halt auch erstmal dann wirklich eine halbe Stunde gedattelt auf meinem Phone, was völlig in Ordnung ist, aber man merkt, man wird dann nicht unbedingt, also du kommst da gar nicht weiter runter. Du schiebst einfach nur einmal deine Gedanken weg und kommst in so einen komischen State, den ich aber nicht wirklich, ja, das ist nicht die optimale Erholung, würde ich sagen. Und ich habe prinzipiell auch das Gefühl, dass ich im Moment ein bisschen auch dazu neige, quasi entweder so komplett quasi durchzuziehen oder dann halt ruhige Tage zu haben, was gut ist, was auch Quality Rest ist oder ich weiß nicht, was da jetzt der Kevin Kelly zu sagen würde, aber das schaffe ich schon. Aber ich habe am Anfang der Woche auch mit Anna darüber geredet, dass es ja, dass man das eigentlich viel zu selten schafft, dass man genau so viel an einem Tag schafft, dass man dann am nächsten Tag wieder genauso viel Energie hat. Sondern man hat oft solche Tage, die halt anstrengender sind, dann baut man so nach und nach so ein bisschen so ein Defizit auf, irgendwie entweder weil man nicht so viel schläft oder weil man vielleicht besonders viel gemacht hat, weil man nicht so viel Zeit hatte dazwischen zu kurz zu breaken und dann kommt halt irgendwann der Moment, wo man so ist, oh nee, ich brauche jetzt mal wirklich einen Tag, wo ich so gar nichts mache, zumindest ist es bei mir und das weist natürlich eigentlich schon darauf hin, so weil das ist nicht so ganz optimal ist, vor allem wenn ich mir bewusst mache, dass ich natürlich nicht komplett, aber schon relativ viel von meiner Zeit theoretisch selber einteilen kann.
Ja, bei mir ist es auch so, dass sich das, also ich merke das auch immer, wenn das mal passiert, dass sich das gar nicht lohnt. Wenn ich wirklich mal wegen irgendwas wenig schlafen kann oder weiß ich nicht, mir das so lege, dass ich halt nachts noch irgendwas zu tun habe und dann hat man nur so, weiß ich nicht, 4 Stunden geschlafen. Und dann passiert das am besten nochmal. Ich bin dann für 3 Tage raus oder so.
Ja.
Ich bin dann so, also ich kann damit gar nicht umgehen. Wenn ich nicht mindestens 7 Stunden so schlafe, dann wird es langsam schlechter. Und wenn es wirklich mal nur so 4 sind oder so, dann ist der Tag danach gelaufen. Und wenn an dem Tag da irgendwas ist, weswegen man unbedingt am Start sein muss, dann sind die nächsten 2 Tage danach aber gelaufen.
Ja.
Und heute war es ganz komisch, weil es heute nicht so eingetreten ist wie sonst immer. Ich habe nämlich auch die letzte Nacht nur 4,5 Stunden geschlafen, weil wir gestern uns mega lange noch verquatscht hatten. War ein sehr angenehmer Abend. Und ich war heute trotzdem nicht so platt und müde. Und ich glaube, es lag aber daran, dass alle Aktivitäten, die ich heute hatte, mit anderen Menschen zusammen waren, in Interaktion.
Ja.
Und solange man irgendwie was zu reden hat oder mit anderen Personen interagiert und das jetzt nichts ist, was dich mega belastet oder so, dann ist alles okay. Und ich hatte heute Vormittag zum Beispiel eine Online-Vorlesung. Das war so minimale Interaktion, das war eher mehr so wie so ein Podcast hören. Aber dann habe ich halt nebenbei noch versucht, meinen ganzen Mietvertrag, Käse und sowas zu machen. Und dann ist man schon in die Mensa gesteppt. Dann hatte man Unterhaltung mit seinen People.
Ja.
Und dann habe ich mich mit Lukas getroffen für Storyboard. Da haben wir auch die ganze Zeit zusammen gequatscht. Und dann bin ich hierher mit Nico und wir haben mit Müller zusammen Sport gemacht. Da hat man auch die ganze Zeit gequatscht. Und jetzt sitzen wir beim Podcast und wir quatschen auch schon wieder die ganze Zeit.
Ja.
Und dann hat man nicht so den Moment.
Podcast, das ist irgendwie.
Man hat einfach nicht den Moment, dass man sich so alleine hinsetzt und mit was Neuem anfangen müsste. Weil das ist immer der Moment, wo ich dann runterfahre, anfange die Sache vor mir herzuschieben. Mhm. Aber wenn man einen Termin hat mit Leuten, auf die man Lust hat, dann ist man auch gar nicht so müde.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich wahr. Also ich glaube auch, dass es immer einfacher ist. Das macht es aber auch, auf der anderen Seite finde ich wieder schwieriger, auch manchmal sich da bewusst Zeit zu nehmen. Ich habe zum Beispiel immer einen relativ vollen Donnerstag.
Mhm.
Und ich war auch wirklich am Donnerstagmorgen schon ziemlich, wusste ich schon so, okay, die letzten Tage hast du nicht so viel geschlafen und es war nicht so optimal alles. Und trotzdem einfach dadurch, dass am Donnerstag so alles nacheinander passiert, hatte ich irgendwie permanent, war ich trotzdem permanent sehr wach. Aber da habe ich dann halt das Problem, dass ich dann oft an solchen Tagen, wo quasi nicht so die eine intensive Sache passiert, aber einfach ganz viel den ganzen Tag, dass ich dann eben abends dann wirklich doch sehr lange brauche, um runterzukommen.
Mhm.
Obwohl ich eigentlich so jeden Grund habe, müde zu sein, was es dann natürlich auch immer nicht unbedingt besser macht, wenn man so im Bett liegt und so ist. Du hast jeden Grund, müde zu sein. Das ist immer ein besonders gutes Gedankenloop auf jeden Fall.
Ja, ich finde, also am Schlafen hindern mich, wenn dann meistens so lose Enden. Und ich hatte jetzt irgendwie nach dem Medienforum hatte ich so den Eindruck, ich hatte Zeit, super viele Sachen mal einfach so zu klären.
Mhm.
Die einem die ganze Zeit im Kopf rumgeschwirrt sind.
Ja.
Und dadurch war irgendwie das, hatte ich so ein bisschen so ein Feriengefühl.
Ja. Cool.
Weil es war so alles war so geklärt. Und man hat sich auf die nächsten, auf neue Sachen gefreut, die anstehen mit coolen Leuten.
Ja. Ja.
Mhm. Schön.
Ja, das ist total. Ja, ja. Aber was glaubst du denn, warum das so vielleicht so schwierig ist oder so unterrepräsentiert oder warum man das nicht so wertschätzt, sich quasi gute Pausen zu nehmen? Also ich meine, natürlich macht es irgendwie Sinn, ne? Es ist jetzt nicht so cool, auch einfach zu erzählen, dass man so ist. Ja, also ich habe 9 Stunden geschlafen. Das ist natürlich nicht so das Einzel-Accomplishment. Aber manchmal ist es fast schwieriger, das quasi zu machen, als.
Weil man sich, glaube ich, für eine Pause, die wirklich was bringt, auch aufraffen muss.
Mhm.
Und dieser erste Moment, dass man aktiv was tun muss, damit auch die Pause ein gutes Erlebnis wird und man da gestärkt hervorgehen kann, das ist immer schon das Problem. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, 2 Stunden irgendwas geschnitten, jetzt merke ich gerade, dass nichts mehr geht hier in meinem Kopf und so, dann will ich eine Pause machen und ich habe jetzt die Wahl, ich stehe jetzt auf und gehe raus, spazieren theoretisch, oder ich bleibe einfach sitzen, nehme mein Handy in die Hand und scroll irgendwas auf Instagram.
Mhm.
So, wenn ich mich jetzt, dann muss ich mich halt so überwinden, aufzustehen, rauszugehen und eine Runde spazieren zu gehen. Und das wäre bestimmt super. Und danach hätte ich meinen Kopf viel freier, als wenn ich natürlich vor meinem Handy versüffe oder weiß ich nicht, was, ein YouTube-Video gucke oder keine Ahnung.
Ja. Ja, und das ist auch halt, oft ist es halt im ersten Moment, das stimmt, da hast du voll recht, es ist oft im ersten Moment eine Überwindung, obwohl das ja eigentlich total komisch ist, dass eine richtige Pause dann quasi eine Überwindung ist.
Hm.
Aber das stimmt. Das ist genau dieses, okay, gehe ich raus oder sitze ich quasi auch noch die 20 Minuten meiner Pause genauso da wie die anderen 8 Stunden meiner Zeit. Oder ne, gucke ich jetzt von meinem Laptop auf meinen Handybildschirm und scroll da irgendwas durch oder mache ich das vielleicht mal alles zu und habe einfach mal einen kurzen Moment, wo ich keinen Input habe. Ja, das ist leider so ein bisschen kontraintuitiv, aber voll wichtig, glaube ich. Ja, sorry.
Die einzige Pause, wo ich immer mich jederzeit eigentlich so aufraffen kann, ist, mich einfach kurz hinzulegen und zu pennen.
Ja, aber das
da
stimmt.
Ist immer,
das
kann da ist immer die auch. Gefahr, danach wieder reinzukommen. Also, ja. Wenn man halt ein bisschen übermüdet ist, ist auch, selbst wenn man nur 20 Minuten schläft, ist danach einfach mega, da hat man so gar keine Lust aufzustehen.
Ja.
Oh Mann.
Und ich mag das halt, ich hasse eigentlich vor allem den Moment, wo man quasi so ein bisschen noch zu, also ich bin dann manchmal quasi zu angespannt. Ich bin gleichzeitig konzentrationsschwach, weil ich vielleicht irgendwie viel, weil ich so ein bisschen viel gemacht habe oder überdreht bin oder keine Ahnung, aber gleichzeitig quasi so ein bisschen zu angespannt, um einfach zu pennen.
Ja.
Das finde ich ganz schwierig, damit umzugehen. Und da wäre, glaube ich, sowas, ist sicherlich sowas wie mal eine Runde spazieren gehen oder so ziemlich gut. Oder mal eine Runde mit jemandem sprechen irgendwie. Keine Ahnung.
Ja.
Deutlich besser als jeglicher andere Input im Sinne von noch irgendwas lesen oder irgendwas, natürlich irgendwie irgendwas durch Instagram scrollen oder sich ein Jeremy Fragrance Interview anzugucken. Wobei, Das hat wieder einen guten Effekt.
Was essen ist, hilft auch immer. Oh, weißt du, was ich heute ein cooles entdeckt habe als Gadget auf dem Schreibtisch? Ein gekochtes Ei. Ein gekochtes Ei ist so geil, das fühlt sich so nice an. Das ist wie so ein Beruhigungsball. Das hat... Ich habe auch noch eins liegen hier.
Das ist so ein bisschen wie heißen die denn? Es gibt auch so glatte Steine, die sich auch einfach so geil anfühlen.
Genau, ja. Es fühlt sich einfach mega angenehm an in der Hand und es hat so eine große Form, dass man das so in die Hand nehmen kann und es separiert so die Finger alle. Man kann so seine Hand da drum schließen. Man kann es auch mal so auf den Tisch langrollen.
Ja.
Das ist einfach so ein Eis, nice. Und dann testet man immer so, man kann es so oben und unten so zusammendrücken, richtig doll und das hält viel aus, aber man darf es auch nicht zu doll machen, weil man möchte es ja nicht, anbrechen, da muss man es ja essen und schälen.
Und dann ist auch instantly der Fun weg, weil du hast du hast ein fucking gekochtes Ei bei dir auf dem Schreibtisch. Für alles andere musst du aufstehen, neues kochen, dann muss es kühlen, also da muss man aufpassen. Aber ja, interessant.
Und vor allen Dingen, am Anfang ist es auch noch warm, das ist auch angenehm.
Mhm.
Wenn du es so gerade gekocht hast.
Das muss ich mir mal mitnehmen, das Gadget. Weil ich bin eigentlich auch, gekochte Eier sehe ich, dass es cool ist. Ich wollte ja auch immer mal, so eine typische Sache, über die ich schnell nicht nachdenke, aber die ich noch nicht gemacht habe. Einfach, ich habe irgendwann mal so ein Video gesehen, wo jemand quasi auch einfach so Meal Prep gemacht hat für die Woche und sich quasi so eine Packung, weiß ich nicht wie viele, aber eine Packung Eier quasi kocht. Und dann packt er die wieder in die Packung zurück und stellt sie in den Kühlschrank und hat halt immer, wenn er Bock hat, hat er ein gekochtes Ei so. Und ich war
das
so,
ist so das ein ist cooler
genius.
Snack.
Genius. Das ist ein genius Move. Gleichzeitig habe ich es noch nicht gemacht. Aber das mache ich nächste Woche mal. Ich schreibe es mal auf.
Also ich mache das jetzt seit einer Weile, weil ich irgendwie davon ein bisschen abgekommen bin, so viel zu frühstücken. Ich esse jetzt meistens nur noch einen Joghurt und dann koche ich mir meine Eier und die... Da mache ich mir nicht mehr so den Stress, dass mir morgens alles reinmasten muss. Sondern ich snack die dann einfach über den Tag verteilt. Ich habe dann nach einer Stunde, ab da habe ich andauernd Hunger am Tag.
Ah, okay, ja.
Na so. Und deswegen sind so Eier, die kann man so mitnehmen und die kann man überall einfach schälen und dann kann man die essen. Das ist so genial.
Ja.
Aber muss sie halt, ich mag halt eigentlich weichgekochte Eier lieber, aber es geht natürlich nicht so gut, die unterwegs zu snacken.
Das wird dann halt irgendwie ein bisschen rants.
Ja, deswegen muss man die dann schon hart kochen. Aber so 6,5 Minuten.
Aber das ist ein guter Punkt mit dem Vollessen, weil ich muss sagen, es ist bei mir ein kontroverses Thema, ob Essen was bringt, wenn ich quasi gerade eine Pause brauche. Weil manchmal ist es also, ich finde es halt manchmal auch einfach nervig, quasi zwischendurch irgendwie mich mit Essen großartig auseinanderzusetzen, weil ich dann quasi dann so einen kurzen Müdigkeitsmoment habe, wenn ich quasi viel esse. Und deswegen esse ich eigentlich auch dann lieber so wenig, so kleine Sachen irgendwie. Und das ist natürlich dann aber immer wieder, was rechtfertigt das den Aufwand? Wenn ich dann das Gefühl habe, ich esse aber nur so viel, dass ich in einer Stunde quasi wieder Hunger habe, dann bin ich immer so, ah.
Was auch eine gute aktive Pause sein kann, ist schon mal das Abendbrot vorbereiten. Also zum Beispiel, wenn du abends jetzt nicht mega was Warmes dir präsentierst, dann kann man auch einfach schon mal sich seinen Salat machen und keine Ahnung, was man so isst abends halt.
Ja.
Und dann ist das schon ready und dann freut man sich da schon drauf.
Ja.
Und dann ist man so, okay, jetzt habe ich sowas gemacht mit meinen Händen und ich habe was gemacht, wo ich mich drauf freue. Und da kann man erstmal sich wieder ein bisschen konzentrieren und dann kann man dann essen.
Das ist nice. Das ist ein guter Input, ja.
Ja. Und weil mir das gerade mit diesem Ei hier eingefallen ist, dass es so angenehm ist in der Hand. Sorry an Kevin. findest du auch, dass so Gewicht mega beruhigend ist? Es gibt ja so extra solche Decken, die so schwerer sind und so ein Stuff. Aber, weiß nicht, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. So schlimm ist es nicht bei mir, aber ich finde es trotzdem manchmal mega beruhigend, wenn ich einfach abends mir nochmal meine Metallstange in die Hand nehme und die einfach mir so auf die Schultern lege und dann stehe ich da so ein bisschen rum und habe so diese Stange in der Hand.
Vor allem das war der Move. Ich wusste schon irgendwie, dass das irgendwie muss jetzt mit deinen Gewichten verbunden. Aber die Metallstange im Stehen,
das ist ja interessant. Ja, das ist mega angenehm.
Ah, okay.
Weil die hat halt ja richtige Griffe, wo man halt die zum Greifen da sind. Und die ist dann so kühl und die ist schwer. Und dann fährt man irgendwie voll runter. Ich finde das nice.
Aha, interessant. Das finde ich spannend, weil ich habe ja immer das Gefühl nach so einem Tag, dass man irgendwie so das so Stehen einfach das ist, was ich gar nicht mehr machen will.
Mhm.
Also weil man so, man ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, meine Muskeln sind alle so schlaff und deswegen stehe ich dann entweder im Hohlkreuz oder irgendwie schief oder irgendwo an der Ecke und lehne immer irgendwo dagegen.
Ja.
Aber interessant. Ja, also ich glaube, das ist halt, ja, also das mit der Decke kann man natürlich gut erklären, glaube ich, mit auch dem, dass es beruhigend ist für Menschen, wenn sie sich umarmen. Ja. Und dass es beruhigend ist, wenn man einfach so ein bisschen Druck hat auf der Haut, wenn man sich irgendwie geborgen fühlt.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob das ausreicht, um deinen Stangeneffekt zu erklären, ehrlich gesagt. Vielleicht ist da auch noch was anderes dabei. Weil das deckt ja jetzt gar nicht so viel Fläche ab von dir auch. Also das ist ja quasi nur von oben mal so ein...
Ja, ich glaube, dass es vielleicht auch so ein psychischer Moment ist, wenn du so in der Position stehst, wo du das Gewicht, wenn du jetzt irgendwelche Übungen machst, keine Ahnung, machst so ein Clean oder so, dann ist das am Ende die Position, wo du das Gewicht unter Kontrolle hast, wo so alles nice ist. Und wenn du dich einfach in diese Position stellst, denkt dein Körper auch gerade, ja, jetzt bist du so angekommen in der, in der Endposition und hast alles so unter Kontrolle gerade.
Mhm. Ich glaube, du hast auch einfach zu viel olympisches Gewichtheben gemacht. Ich muss mal gucken. Das ist einfach das, wenn man dann angekommen ist, wenn man so die Squat-Stange in die Knie durchgedrückt sind. Naja, aber interessant. Das ist spannend. Ja.
Okay, so, weiter mit Kevin. Wenn Sie führen, ist es Ihre eigentliche Aufgabe, mehr Führungskräfte zu schaffen, nicht mehr Mittelläufer?
Okay. Ich habe ja heute ein Planspiel gemacht in meinem Seminar. Ich hatte heute meinen letzten Vortrag in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Und da haben wir so ein Planspiel gemacht, wo auch so zwei Unternehmen fusionieren mussten. Und die Chefs der beiden Unternehmen mussten quasi so ein bisschen ihre Mitarbeitenden davon überzeugen, dass sie diese Fusion mitmachen und nicht gehen. Und da haben wir dann auch so ein bisschen verschiedene Führungsstile angewendet und so. Also versucht, den Leuten zuzuschreiben. Naja.
Und die wurden jetzt gespielt von jemandem, die zwei Führungskräfte? Oder wie lief das ab?
Nee, das lief quasi so, dass sie quasi alle Rollen zugeteilt bekommen haben. Und die Chefs, also in dem Fall waren es Chefs, mussten dann quasi einfach so ein bisschen versuchen, ihre Leute bei der Stange zu halten. Und die Leute mussten quasi anhand von verschiedenem Material quasi entscheiden, ob sie im Unternehmen bleiben oder nicht. Aber jedenfalls ging es da auch viel darum, wie die Chefs natürlich umgehen mit ihren Beschäftigten.
Ja.
So. Für mich klingt das jetzt erstmal so ein bisschen, natürlich auf der einen Seite klingt es so ein bisschen nach natürlich Outsourcing, dass der Chef, also dass man als Führungskraft nicht so viel, nicht alles selber macht, sondern auch was abgibt und dann eben insbesondere eben auch quasi nicht nur so Top-Down-Aufgaben verteilt, sondern ganze Projekte auch abgibt, und das dann einfach von Leuten in voller Eigenverantwortung selber gemacht wird.
Ja, ich denke auch, dass es ein bisschen darum geht, also dieser Begriff Mitläufer, das wirkt halt auf mich so wie, da wird halt nichts hinterfragt und einfach alles so gemacht. Und wenn du halt eine gute Führungskraft bist, dann sind halt deine Leute auch darauf aufmerksam, was du für Fehler machen könntest und geben dir auch mal Kontra und übernehmen selber eben Verantwortung und machen nicht nur einfach alles, was du sagst, so wie du es sagst, sondern hinterfragen auch mal, ob das so passt, alles. Und wenn du nur einen Mitläufer hast, der nur deine Linie vertritt, dann bist du halt schnell in deiner eigenen Ansicht und Bubble gefangen und kommst, also entwickelst dich vielleicht nicht so schnell weiter oder findest nicht so kreative Lösungen für Probleme.
Ja, genau, und bist halt auch viel fehleranfälliger, wenn du nur die eine Option dort immer hast. Es gibt auch den, es gab mal irgendwann so vor Ewigkeiten so einen Tim Ferriss Podcast, wo so auch so ein Manager-Typ interviewt wurde, der meinte, dass er voll oft, wenn quasi neue Lösungen gefunden werden müssen für ein Problem und das wird einfach nicht so richtig gefunden, dass er dann quasi nicht direkt selber was vorschlägt, um das Problem zu lösen, sondern dann so ein Meeting einberuft, wo er aber am Anfang nur quasi reinkommt und seinen Leuten quasi sagt, ihr habt jetzt 40 Minuten Zeit, um euch was zu überlegen. Und dann geht er wieder raus und kommt quasi nach der Zeit wieder und hat dann quasi logischerweise trotzdem selber was vorbereitet, aber hat dann im Idealfall schon zwei Vorschläge und will damit quasi verhindern, dass er einfach was sagt und alle sind so, na klar, so was der Chef macht. Sondern will, dass alle mal darüber nachgedacht haben, sozusagen.
Ja, genau, wenn du nämlich auch deine eigene Arbeit reflektierst, dann bist du ja auch in deiner eigenen Arbeitsweise viel qualitativer unterwegs.
Ja.
Als wenn du immer einfach nur das dein Teil machst und gar nicht drüber nachdenkst, was machen eigentlich die anderen. Das ist ja auch so ein Ding von Führungskräften, dass man einen Überblick hat. Und das hat einen Mitläufer vielleicht auch nicht so. Okay. Kritisieren Sie im Privaten, loben Sie in der Öffentlichkeit.
Okay. Ja, ich glaube, also da denke ich jetzt spontan auch an diese. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, ob man, was man quasi einem Freund, wie man einen Freund kritisiert, ne?
Ja.
Und was man vielleicht im Anwesenheit anderer sagt und was nicht. Meint er, ist das dieselbe Schiene? Wahrscheinlich,
oder? Ich denke schon. Nur, dass es halt um alle Leute jetzt geht, die man so kennt. Wahrscheinlich auch im gerade im Arbeitskontext gesehen mit Mitarbeitern und Kollegen. Dass man, also wenn du halt jemanden öffentlich lobst, dann erzeugt das bei anderen Leuten, die das sehen, so, oh yo, das will ich vielleicht auch, dass mich jemand wertschätzt für meine Arbeit. Und dann ist die ganze Stimmung so wie, ja, wir haben hier Leute dabei, die machen, die schaffen was und die arbeiten gute Lösungen und die sind kreativ und das freut anscheinend auch unsere Führungsebene und dann ist da eine gute Stimmung da. Und wenn du dann einfach auf die Person einzeln zugehst und dann unter vier Augen sagst, hey, aber yo, das und das hat jetzt noch nicht so ganz gestimmt, dann kann die eine Person damit arbeiten und das Feedback aufnehmen und es kommt nicht so rüber, als hätten wir jetzt als Team ein großes Problem.
Ja.
Ich denke, das ist eine wichtige Stimmungssache.
Ja. Voll. Ich glaube auch, dass man, wenn man Leute quasi nicht so bloßstellt und denen das sozusagen privat oder im Einzelfall sagt, dann kommt das auch deutlich eher wie konstruktive Kritik. Jetzt mal unabhängig davon, was man sagt. Weil es quasi dann nochmal wichtig, also nochmal klarer wird, dass man, dass es wichtig ist einem selber, was die andere Person macht, aber auch wichtig ist, wie die andere Person dasteht und einem das jetzt nicht völlig egal ist.
Ja, und dass man auch nicht sich selber, also ich habe manchmal den Eindruck, auch bei unseren Projekten, dass wenn Sachen im großen Team kritisiert werden, dass es schnell rüberkommen kann, als würde die Person, die das kritisiert, sich gerne selber irgendwie darstellen wollen, als jemand, der das ja besser durchdacht hat oder irgendwie mehr Ahnung hat und deswegen das hier jetzt mal kritisiert und so. Und das hilft halt dem Team null weiter, wenn sich irgendjemand selbst darstellen will. Und darum geht es eigentlich nicht in dem Moment, sondern es geht nur darum, was auch immer man dort tut, irgendwie zu verbessern. Und das geht halt nur, wenn die Kritik auch so ankommt, wie sie gemeint ist und auf einer konstruktiven Ebene und ohne Ego.
Ja. Ja. Also ich stimme, so far stimme ich wirklich allen Zitaten zu. Das finde ich sehr, er erzählt sehr schlaue Dinge.
Die Lektionen des Lebens werden Ihnen in der Reihenfolge präsentiert, in der Sie sie brauchen. Alles, was Sie brauchen, um die Lektion zu meistern, ist in Ihnen. Sobald Sie eine Lektion wirklich gelernt haben, wird Ihnen die nächste präsentiert. Wenn Sie am Leben sind, bedeutet das, dass Sie noch Lektionen zu lernen haben.
Oh no. Okay, ja. Mhm.
Naja, also ich finde, das ist an sich wahrscheinlich häufig so der Fall, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so ein generelles Ding ist.
Also das legt man sich natürlich auch so, ne? Also,
genau.
Also offensichtlich, sobald, also solange man quasi irgendwie halbwegs gut durchkommt, sagt man sich natürlich auch, und das ist, glaube ich, auch an sich eine gute Sache, warum nicht, sagt man sich natürlich gerne, dass es auch genauso gelaufen sein muss, sonst wäre man nicht da, wo man ist, was ja auch immer irgendwie stimmt. Und das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, das meint er jetzt nicht so, aber wenn man jetzt quasi ständig diese Ansicht hat, dass man irgendwie bis ins Letzte immer irgendwelche Lektionen lernen muss und permanent sich permanent eine starke Persönlichkeitsentwicklung haben muss, dann ist das sicherlich, kann das sicherlich auch stressen. Aber
voll.
Ja, ich glaube schon auch, dass ich bestimmt an bestimmten Tagen, aber auch in bestimmten Lebensabschnitten habe ich auch einfach, glaube ich, Bock, einfach so ein bisschen ich zu sein und muss jetzt mich nicht permanent reflektiv mit irgendwelchen Lektionen auseinandersetzen. Aber, ja.
Toll. Aber es ist halt, man wächst halt immer an seinen Aufgaben und das ist das, was halt hier auf so eine poetische Weise mit das Leben präsentiert dir.
Ja.
Und so erzählt wird.
Ja.
Du machst halt, was du machst, und wenn du was draus lernst, dann hast du was draus gelernt.
So, genau, halt. Mega gut. Aber ich frage mich jetzt schon so, also ich fände es schon schade, wenn jetzt so, aber ich, es ist sowieso eine spannende Frage, meinst du, alte Menschen haben trotzdem, also man sagt ja immer, ne, alte Menschen sind dann so ein bisschen stur und sie haben dann so ihren Vibe und lehnen alles andere ab. Aber sicherlich lernen ja alte Menschen auch trotzdem dazu, offensichtlich.
Ja, aber ich denke halt, es fällt mir ja schon manchmal auf, dass man, wenn man auf irgendwas viel mehr Erfahrung hat, und das haben halt alte Menschen häufig, dann möchte man eher mit Leuten darüber reden, die auch so viel Erfahrung haben oder mehr als man selber.
Ja.
Klar. Und dann respektiert man die Meinungen dieser Person auch viel mehr. Und deswegen ist für uns halt leicht, oder entsteht halt leicht das Bild, dass sie stur sind, weil natürlich vielleicht die Meinung von jemandem, der da noch nicht so viel Plan drüber hat, einfach bei denen nicht so viel zählt. Und das sehe ich ja voll ein, das würde ich ja genauso machen.
Ja, total.
Total. Totalitär. Dann haben wir noch, es ist die Pflicht eines Schülers, alles von einem Lehrer zu lernen und die Pflicht eines Lehrers, alles von einem Schüler zu lernen.
Okay, langsam stretcht es ein bisschen meine Zustimmung. Aber wie interpretierst du das?
Es ist die Pflicht. Also an der Pflicht tue ich mich ein bisschen schwer. Ich finde, es hat natürlich was mit Es ist gut, wenn ich versuche, alles von meinem Lehrer zu lernen. Wenn ich einfach versuche, so viel wie möglich mitzunehmen. Und es hat auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, dass wenn jemand seine Zeit dafür gibt, dass man was von ihm lernen kann, dass man dann da auch bei der Sache ist.
Mhm.
Und andersrum fände ich das schön, habe ich häufig den Eindruck, dass es zu wenig passiert, dass ein Lehrer mehr versucht, von seinem Schüler auch zu lernen, dass man genauso aufgeschlossen ist, weil dann entsteht ganz schnell eben diese Vorbildfunktion, aufgeschlossen zu sein. Und dann ist es der Schüler auch mehr, wenn das der Lehrer mehr zeigt, dass er auch Dinge aufgeschlossen ist, die der Schüler vielleicht mal vorschlägt oder anders macht oder was weiß ich. Als wenn man immer nur seine Linie vertritt, dann lernt der Schüler eben auch, okay, ich muss einfach auch immer mal meine Linie vertreten.
Ja.
Und das hilft nicht immer weiter.
Ja, genau. Also ich würde auch prinzipiell stimme ich dem natürlich zu, dass man, also ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht auch so gemeint ist, dass vielleicht der Schüler auch einfach seinem Lehrer quasi vertrauen soll, dass man quasi erstmal, man muss ja manchmal schon, wenn man was lernt und einen guten Lehrer hat und man das vielleicht nicht direkt versteht, warum der das jetzt so quasi lehrt, wie man das, also wie er es macht, da muss man ja schon so ein bisschen auch daran vertrauen, dass er das schon drauf hat irgendwie oder dass er dir das jetzt schon aus dem Grund gerade beibringt, warum, also weißt du, was ich meine? Da stimme ich auf jeden Fall zu und das mit dem Lehrer vom Schüler, das ist interessant. Ja, ich weiß, genau, also es ist halt die Frage, ob das die Pflicht ist. Ich weiß nicht, das Zitat überzeugt mich nicht so ganz in seiner Klarheit, aber
ja, ich denke, es ist eine wichtige Vorbildfunktion. Das könnte ich mir daraus mitnehmen, ob das jetzt damit wirklich gemeint ist, weiß ich nicht.
Ja, das ist true.
Okay, machen wir noch eins?
Eins machen wir noch.
Eins, genau, da geht noch. Wenn das Gewinnen in einem Spiel, ach, das ist ja ein komisches Zitat, okay. Wenn das Gewinnen in einem Spiel zu wichtig wird, ändern Sie die Regeln, damit es mehr Spaß macht. Das Ändern von Regeln kann zum neuen Spiel werden.
Wenn das Gewinnen in einem Spiel zu wichtig wird, nicht zu einfach, oder?
Ja, zu wichtig, genau.
Mhm.
Aber wie dann ändere ich die Regeln und dann ist es weniger wichtig zu gewinnen?
Für mich würde es irgendwie mehr Sinn machen, wenn der sagt, wenn das Gewinn zu einfach ist, ändern sich die Regeln, dann würde es so ein bisschen in die Richtung gehen, das wäre dann ja auch in Richtung von so einem Entwicklungsgedanke, dass man sozusagen, wenn man was geschafft hat, dass man dann und das dann langweilig wird, was ja Sinn macht, dass langweilig wird, wenn es quasi easy ist, dass man sich was Neues sucht, was da wieder exciting ist, weil es schwierig ist. Aber
was ist denn, guck mal, warum spielt man denn Spiele? Also jetzt, auf das mal nicht komplett auf der Metaebene zu heben, sondern ganz unten zu lassen, wenn es jetzt wirklich um ein Spiel geht, dann spielt man ein Spiel entweder, weil man gewinnen will oder weil man Spaß haben will. Und jetzt sagt er quasi, wenn das Gewinnen zu wichtig wird, dann ändern wir die Regeln. Das heißt also, wir ändern die Regeln so, dass es den Leuten wieder mehr darum geht, einfach Spaß am Spiel zu haben.
Ja, vielleicht geht es so ein bisschen um die die Fokussiertheit auf das Endziel. Auch einfach. Dass man sagt, wenn man quasi zu sehr sich mit dem Ziel von seinem Prozess identifiziert und einfach nicht genug mit dem, wie man es macht, dann ist man quasi nicht glücklich, könnte das sein.
Das heißt, man soll quasi den Weg dahin mehr wertschätzen.
Genau. Das
und das
halt,
heißt, dass man seinen Weg ein bisschen ändern sollte, wenn man sich zu sehr auf sein Ziel fokussiert?
Ja. Ich finde dann auch interessant, dass er dann sagt, die Regeln ändern. Aber ich habe insgesamt das Gefühl, dass der Kelly auf jeden Fall auch so total der Selbstwirksamkeitsvertreter ist, oder? Weil es klingt alles immer sehr, du hast es in der Hand, du machst das und du drehst das und hier an der Stellschraube und du änderst die Regeln und dann bist du glücklich.
Hm.
Ich glaube, es ist schon wahrscheinlich ein sehr guter gute Einstellung, wenn man Erfolg haben will.
Denke ich auch. Desto mehr Verantwortung man für das übernimmt, was einem passiert, desto mehr hat man irgendwie davon. Desto mehr kann man das irgendwie für sich gestalten, dass es angenehm ist. Weil wenn man immer dann sagt, nee, das ist jetzt nicht meine Schuld, oder das konnte ich ja nichts dafür, oder das hat der kaputt gemacht, oder das waren die Umstände, da kann man sich halt viel drüber aufregen, und das ist ja dann schon das, was einen unglücklich macht, sich über Sachen aufzuregen.
Ja, wobei man natürlich auf der anderen Seite auch viel, glaube ich, also dass es auch sicherlich viele Leute gibt, die sich da zu viel auch dran fertig machen, wenn sie quasi sich, die erklären sich dann für 100% verantwortlich, was auch gut ist, aber sind quasi, das ist dann zu einem, an einem gewissen Punkt nicht mehr praktisch. Das ist dann nicht mehr so,
ja, man muss ja ich habe das wissen, falsch gemacht, was kann ich
deswegen nehme ich das mit. Genau, sondern ja. Die sind dann so, ah, es ist alles, ich habe das alles falsch gemacht und deswegen sollte ich das nicht mehr machen. So, weißt du, das ist dann auch irgendwie das, wo das dann zu viel wird mit dem, ich bin für alles oder alles hängt von mir ab, was in meinem Leben passiert und so.
Also ich würde halt immer sagen, man kann natürlich nicht alles beeinflussen und besonders halt Sachen, die in der Vergangenheit liegen, wenn man irgendwie sagt, yo, ich habe irgendwie, mit dem wollte ich das und das zusammen machen und dann hat der irgendwie Mist gebaut. Okay, dann ist das so passiert. Dann kannst du dir in Zukunft, hast du da auch wieder keinen Einfluss drauf, aber wenn du sagst, ich fand das jetzt am Ende blöd und für mich war das ein schlechter Ausgang der Sache, dann übernehme ich an Verantwortung für mich darüber, dann arbeite ich vielleicht nicht mehr mit dem zusammen.
Ja.
Oder ich gebe ihm nicht mehr diesen Teil oder was weiß ich, was er halt wahrscheinlich nicht so gerne macht oder keine Ahnung was.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Nee, total. Also prinzipiell ist das, glaube ich, eine gute Herangehensweise. Und ich glaube, da durchfühlt man sich auch oft viel mehr so irgendwie so im Leben. Ich finde, das ist eine total gute Erfahrung eigentlich, wenn man das Gefühl hat, man kann was beeinflussen und so, man ist verantwortlich für sein Umfeld, dann hat man ja gleich viel mehr Optionen.
Genau.
Auch was zu machen. So, es gibt ja, weißt du, wenn du halt sagst, ja, scheiße, Mann, er packt es einfach nicht. So.
Ja.
Er schafft es nicht, diese Aufgabe zu machen. Lol, es liegt nicht an mir. Dann ist es natürlich was anderes, als wenn du sagst, aber ich kann ja immer beeinflussen, wie ich mich dazu verhalte. Selbst wenn er das immer machen muss, bringt mir das schon mal was, wenn ich das vorher weiß. Ich kann ihn entweder unterstützen oder ich kann mich davon aber auch bewusst distanzieren, weil ich es schon kommen sehe. Und ja,
das ist eigentlich alles. Oder ich kann es vielleicht mit Humor nehmen oder so.
Genau, ja. Und das geht alles nur, wenn man sagt, okay, ich bin doch irgendwie für meine Stimmung und meine Taten verantwortlich. Ja.
Gut.
True, true.
Ich denke, das ist ein
schönes Abschlusswort. Also ändert die Regeln in eurem Leben, Freunde.
Ihr dürft die Regeln ändern, wie ihr wollt. Das ist euer Ding.
Genau. Ja. Also interessante Zitate. Wir sind wieder bei einer Stunde 3.
Auch entspannt. Ja, weil wir auch am Anfang wieder irgendwas rumgequatscht haben. Ich habe auch irgendwas, wollte ich wieder unbedingt erzählen oder wissen.
Ja, aber es wurden viele spannende Dinge revealed. Wir haben beide heute einen Praktikumsplatz bestätigt, oder?
Ja.
Das ist doch mal was Cooles. Können wir uns mal auf die Schulter klopfen. Und ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende, Simon, und allen Leuten, die zugehört haben.
Jo, macht's gut. Ciao.
Ciao.